gibt eben die einen, die der Meinung sind, dass es den Coronavirus gar nicht erst gibt, die dann auf dem Schlossplatz wochenends stehen und für ihre Freiheit demonstrieren.
Was denkst du darüber?
Ich halte davon gar nicht viel, weil ich finde, das ist ein egoistisches Verhalten von den Leuten. Die gehen demonstrieren für ihre Freiheit. Und jetzt gehen wir mal dahin, dass es wirklich die Freiheit dann wieder gibt und die Infektionszahl steigt wieder an. Und wer hat dann keine Freiheit mehr und wer leidet darunter? Das sind dann wieder wir in den Krankenhäusern, in den Kliniken. Wir müssen das Ganze dann wieder ausbaden und wir gehen dann wieder am Limit.
Mein Name ist Nabil Atassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Nicht zuletzt deshalb spreche ich in diesem Podcast mit den Menschen aus dem medizinischen Bereich, die im Auge des Sturms rund um Ostern für uns im Einsatz waren und in vorderster Linie gegen Corona kämpften und immer noch kämpfen. Die Intensivschwester, der Notfallmediziner und die Rettungssanitäterin, sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken in der Corona-Krise. Was haben sie erlebt, wie kamen sie zurecht und wie geht es ihnen jetzt? Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Bei mir ist Jenny. Jenny ist eigentlich Anästhesieschwester in einem großen Klinikum in Baden-Württemberg. In der Corona-Krise wurde sie zum ersten Mal auf einer Intensiveinheit mit schwerstkranken Covid-19-Patienten eingesetzt. Und auch wir sind schon beim Du. Jenny, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du hattest von gestern auf heute Nachtdienst auf der Intensivstation. Wie geht es dir jetzt?
Mir geht es soweit ganz gut, ja.
Wie war der Dienst? Konntest du dich ein bisschen erholen?
Ich konnte mich ein bisschen erholen. Anfangs war er ein bisschen stressig, aber dann war es Gott sei Dank irgendwann mal ein bisschen ruhiger.
Was musstet ihr denn tun? Warum war es so stressig?
Wir hatten schwerkranke Patienten, die große Baucheingriffe noch bekommen hätten sollen. Die haben sich dann aber leider noch extrem verschlechtert, dass sie reanimationspflichtig wurden. Und dann war das alles so ein bisschen, ja, die eine OP hat dann leider nicht mehr stattgefunden. Die andere konnte dann doch noch stattfinden. Und so hat es sich den ganzen Dienst bis abends gezogen mit Schockräume und allem Möglichen.
Also ein stressiger Dienst. Du bist eigentlich Anästhesieschwester, das heißt, du arbeitest gemeinsam mit den Narkoseärzten in OP.
Genau.
Und jetzt bist du aber tatsächlich gerade auf einer Intensivstation im Einsatz.
Richtig.
Wie kommt das?
Ich wurde von meinen Leitungen gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, dort auszuhelfen. Und ich habe daraufhin gesagt, dass ich mir das gut vorstellen könnte, weil für mich von vornherein, als das mit Corona angefangen hat, klar war, dass ich, egal wo Personalmangel ist, dort aushelfen werde.
Und es hat dir so gut gefallen, dass du dann auch direkt bis heute noch auf der Intensivstation jetzt weiterarbeitest? Oder ist das bei euch normal, dass ihr da so ein bisschen hin und her wechselt?
Das ist bei uns nicht normal. Das war mein erster richtiger Einsatz sozusagen auf der Intensivstation. Ich habe in der Ausbildung 4 bis 5 Wochen auf Intensivstationen Einsatz gehabt, aber nicht mit so einem Patientenklientel, wie es dieses Mal jetzt war. Und ich war dafür 3 Wochen, wurde ich dort eingearbeitet, dass für den Fall des Falles ich quasi mit unterstützen kann. Ja.
Als man dich gefragt hat, da war das so Anfang April, da ist man auf dich zugekommen und eigentlich hättest du aber was ganz anderes vorgehabt.
Genau, also das war Ende März genauer gesagt, da habe ich meinen Urlaub storniert, der Anfang April war, der war in der ersten Aprilwoche.
Wohin soll es gehen?
Es hätte eigentlich eher entweder nach Hamburg gehen sollen, einen Kumpel besuchen gehen oder nach Bayern ein bisschen wandern.
Und es war ja dann alles erstmal nicht mehr drin, waren Kontaktbeschränkungen, Reisebeschränkungen waren. Und dann
genau, dann kam es ganz anders und es war dann so, dass ich erstmal nachfragen musste, wie ich jetzt in dieser besagten Woche, wo ich meinen Urlaub storniert habe, denn arbeiten soll. Und dann meinten meine Leitungen eben, wie es denn wäre, wenn ich wo ganz anders hingehen würde und haben mir dann von der Corona-Intensivstation erzählt und ob ich mir das zutrauen würde.
Wie fühlt man sich da, wenn man dann so gefragt wird? Also die Corona-Intensivstation war zu der Zeit sicher nicht der beliebteste Ort zum Arbeiten.
Das waren gemischte Gefühle. Einerseits haben mich halt meine Leitung, die mit mir darüber gesprochen hat, hat mich so ein bisschen bestärkt und hat gesagt, durch das, dass ich ja keine Intensiverfahrung habe, dass sie es mir aber dennoch zutrauen, diese Arbeit zu bewältigen. Und von daher habe ich mich einerseits so ein bisschen bestärkt gefühlt und dachte mir, wow, okay, das ist eine Chance auch für mich, mich weiterzubilden. Aber andererseits natürlich schon auch so ein bisschen mit, naja, Ängsten verbunden, was kommt jetzt auf mich zu? Bin ich dem Ganzen überhaupt gewachsen?
Wenn man dann da so den ersten Tag hingeht und dann sieht, in der Zeit waren ja auch sehr, sehr viele Patienten mit Corona-Erkrankungen da und dann natürlich auf so einer Intensivstation auch diese beatmeten Patienten, nehme ich an, bei euch, auch schwerstkranke Patienten. Wie fühlt man sich dann? Ist ja so ganz anders als das, was du sonst machst.
Ja, also der erste Tag war sowieso extrem aufregend, muss ich sagen. Alleine das Einschleusen in die Intensivstation, bis man da erstmal angezogen war. Eine Kollegin hat mit mir zeitgleich angefangen. Wir waren beide erstmal total überfordert, wie wir uns jetzt anziehen müssen und wo unsere Sachen, wo wir die hintun sollen. Und als wir dann drin waren in der Intensivstation, das waren wirklich gemischte Gefühle, wenn man da so die ganzen Patienten sieht. Da zu dem Zeitpunkt waren, ich glaube, alle sogar intubiert und beatmet. Und die da so zu sehen und zu wissen, okay, dreimal die Hälfte hier ist schon an der Dialyse dran, weil die schon Organversagen haben. Der andere Teil ist noch eher nur in Anführungszeichen die Lunge beschädigt. Also anfangs lagen alle Patienten sehr schwer drinnen.
Und wenn man dann da zum ersten Mal steht, beeindruckt einen das dann sehr, auch wenn man schon Erfahrung hat im medizinischen Bereich?
Einerseits zurückhaltend, aber andererseits will man natürlich auch die Kollegen unterstützen und will so schnell wie möglich fit werden oder zumindest also selbstständiger werden auf der Intensivstation, um die Kollegen eben auch richtig unterstützen zu können. Von daher, das war halt auch so ein bisschen gemischt. Durch das, dass das ganze Team komplett zusammengewürfelt war, war das auch sehr schwierig, sich dort erstmal zurechtzufinden, weil gefühlt jeden Kollegen, den man gefragt hat, wo finde ich eigentlich das und das oder das und das, haben gesagt, ich bin nicht von hier, ich weiß nicht, wo das ist.
Das heißt, auf der Intensivstation, auf der du arbeiten musstest, waren im Prinzip ganz wenig Leute auch tatsächlich von dort, sondern das wurde Personal aus dem gesamten Krankenhaus dann zusammengezogen und dort eingesetzt.
Genau, also das Personal wurde einmal aus der Anästhesie bezogen und aus anderen oder von anderen Intensivstationen.
Wie war da der Zusammenhalt zwischen euch? Ihr kanntet euch ja dann gar nicht. Das ist ja kein eingespieltes Team. Gerade für so eine Sondersituation wäre das ja eigentlich so, dass man sich das wünschen würde, so ein eingespieltes Team auf Station zu haben.
Vom Team her muss ich sagen, war es wirklich super. Also ich hätte das nicht gedacht, dass es so angenehm wird, mit den ganzen fremden Leuten zusammenzuarbeiten. Aber der Team-Spirit war echt vorhanden. Man hatte trotz den schweren Arbeitsbedingungen immer doch noch was ein bisschen zum Lachen gehabt und hat doch ganz gute Stimmung eigentlich. Und die haben uns Neuen auch echt eine Chance gegeben und haben uns viel erklärt und viel erzählt, wo was ist und waren nie genervt, wenn man nochmal nachfragen musste.
Aber so körperlich war da ja nicht viel drin, ne? Also so eine Umarmung oder irgendwas war ja nicht möglich. Was man sonst vielleicht so kennt, wenn mal was Schlimmes passiert, dass man dann irgendwie mal auch Trost erfährt von seinen Kollegen. Das ging in der Zeit wahrscheinlich alles überhaupt nicht.
Nee, das war natürlich nicht möglich, was das Klinikum angeboten hat. Da war ich einmal mit dabei. Das war wie so eine Teambesprechung mit dem leitenden Psychologen von uns vom Klinikum. Und da wurde dann auch so drüber gesprochen, über die Dinge, die man bisher so gesehen hat und erfahren hat, wie man die verarbeitet hat oder wie man die empfunden hat und konnte da eigentlich auch ganz offen in einer kleinen Runde drüber sprechen, wie man das fand.
Erzähl doch mal, Jenny, also wie sieht da so ein Alltag aus auf so einer Station? Was habt ihr da gemacht? Du hast gerade noch erzählt, es ging erstmal los mit dem Einschleusen. Kannst du mal erzählen, was musste man da eigentlich tun, um sich da einzuschleusen in so eine Spezialstation? Musstet ihr auf den Infektionsschutz dann auch achten?
Also das war so, wir kamen in weißer Dienstkleidung in die Schleuse rein. Dann hat man sich in blau oder grüne Klamotten, je nachdem was da war, umgezogen. Dann hat man seine weiße Klamotten wieder aus der Umkleide rausgebracht, in einen Spind reingelegt, dass die ganze Zeit sauber bleiben. Dann ist man wieder in die Umkleide reingegangen, hat einen Schutzkittel drüber angezogen, hat Handschuhe angezogen, hat eine Haube angezogen und eben die FFP2 oder FFP3-Maske, je nachdem, was gerade da war.
Da gab es ja Engpässe in der Zeit. Hattet ihr bei euch genug Masken? War das kein Problem oder musstet ihr die dann in den Backofen legen und da noch ein paar Mal verwenden?
Also einen Backofen musste man sie Gott sei Dank nicht legen. So richtig von dem Mangel haben wir nichts mitbekommen. Also es hieß schon, dass wir die Materialien den ganzen Tag wiederverwenden sollen und gut haushalten sollen. Das haben wir dann auch gemacht. Gerade die FFP-Maske haben wir den kompletten Tag in die meisten benutzt, außer man hat halt gemerkt, dass die FFP-Maske schon sehr durchgeweicht war oder durchfeuchtet war. Dann hat man sie natürlich gewechselt.
Man schwitzt ja auch ganz schön unter den Dingern, ne?
Ja, man schwitzt nicht nur unter der FFP-Maske, auch mit dem Kittel, den man nochmal drüber hatte und zur Körperpflege oder alles, was man am Patient gemacht hat, hat man noch so eine Plastikschürze drüber gezogen, dass der Kittel drunter auch einigermaßen sauber bleibt. Und mit der kompletten Montur ist einem der Schweiß gelaufen.
Wenn man sich da jetzt, wenn man diese Prozedur hinter sich gebracht hat, sich da einzuschleusen, da kommt man ja auch so schnell auch dann nicht mehr raus, oder?
Nee, also wenn man da dann einmal drinnen ist, dann ist man da drinnen bis zur Mittagspause oder bis zur Pause einfach.
Heißt, nichts essen, nichts trinken, auch sonst nichts machen können. Weil die ganze Prozedur dann nochmal zu wiederholen, das überlegt man sich ja wahrscheinlich zweimal.
Also wenn man einmal drinnen ist, gibt es nichts zum Essen, nichts zum Trinken und Toilettengänge sind auch nicht gerne gesehen gewesen, weil jedes Mal, wenn ich mich ausgeschleust habe, musste ich mich ja wieder komplett neu einschleusen und es wurden halt auch Einmalartikel weggeworfen.
Und was macht man dann, wenn man auf Toilette muss?
Also entweder man verhebt sich's oder ausnahmsweise geht man dann halt schon. Aber es war halt auch zeitintensiv, das Ein- und Ausschleusen. Also ich würde sagen, dass das locker so 7 bis 10 Minuten in Anspruch genommen hat.
Und das heißt, man hat das dann eher so ein bisschen verlegt auf die Zeiten, wo man dann sowieso nicht drin war?
Genau, man hat es dann eigentlich so auf die Pause gelegt. Also ich habe vor dem Dienst nichts getrunken, weil ich ein bisschen eine schwache Blase habe und wusste, wenn ich da vorher trinke, dann muss ich die ganze Zeit, wenn ich eingeschleust bin, auf Toilette. Aber nach einer gewissen Zeit habe ich das dann schon auch gemerkt, dass ich Kopfweh bekommen habe.
Und dann einmal angezogen, wie sah dann deine Arbeit da auf der Intensivstation mit den Corona-Patienten, schwerstkrank, Covid-19, intubiert, beatmet? Wie sah das aus? Was habt ihr da konkret gemacht?
Vom Prinzip haben wir die normale Intensivtätigkeit gemacht, also erstmal geguckt, haben die Kollegen die Medikamente schon alle, also je nachdem in welcher Schicht man natürlich kam, aber wenn man zum Frühdienst kam, haben die von der Nachtdienst schon die Medikamente alles vorbereitet, habe ich alles im Zimmer, musste gucken, meine Spritzen pumpen, läuft da irgendwas demnächst aus, muss ich da irgendwas wechseln, weil da ja auch überlebenswichtige Medikamente gelaufen sind, dass ich da nachher nicht in eine Stresssituation komme. Und dann hat man halt geguckt, mit welchem Patient, also in der Regel hatte man 2 Patienten, mit welchem Patient fängt man jetzt an, mit Körperpflege, Umbetten, dass die keine wunde Stellen entwickeln.
Kann man sich ja so vorstellen, die Patienten lagen ja, wie man das dann teilweise auch irgendwann mal im Fernsehen dann auch sehen konnte, auf dem Bauch.
Genau, ein Teil von den Patienten lag auch auf dem Bauch und wurden dann immer wieder Rücken, Bauchlage immer wieder gewechselt. In Bauchlage ist natürlich mit Körperpflege nicht viel drin.
Und bewegen können sich die Patienten natürlich selber nicht. Das heißt, die kriegen Druckstellen, wenn sie zu lange auf der gleichen Stelle liegen.
Richtig.
Das heißt, da müsst ihr immer wieder gucken, dass man da bewegt.
Genau, das ist extrem wichtig, dass man die Patienten immer wieder durchbewegt. Die Betten kann man Gott sei Dank so ein bisschen schwenken und kann da auch ein bisschen unterstützend die Patienten drehen und die Gewichtsverlagerung einfach so ein bisschen ändern.
Wie nimmt man denn die Patienten da wahr? Also wenn die so schwer krank sind, haben die sich denn dann alle einigermaßen gut entwickelt oder war das eher so, dass man gesagt hat, was mache ich hier eigentlich, das bringt ja alles gar nichts?
Also in der Anfangsphase sind sehr viele Patienten von uns auch verstorben, weil man keinen richtigen Behandlungsweg hatte. Und erst so gegen Ende gab es dann eine gute Therapie für die Patienten, wo wir auch erfreulichere Outcomes hatten. Wir hatten auch zwischendrin mal vereinzelt welche. Eine ältere Oma mit circa Mitte 80 war die, die wir vom Beatmungsgerät entwöhnen konnten und die wir dann auch irgendwann wieder auf Normalstation verlegen konnten, was natürlich schon sehr schöne Nachrichten waren.
Wie geht man denn damit um? Also wenn man so mitkriegt, draußen dreht sich die Welt anders als sonst, alle spielen so ein bisschen verrückt, keiner weiß so recht, was los ist Und dann war es ja nun auch so, dass viel berichtet wurde, auch über die Intensivstationen, aber keiner so recht wusste, was dort passiert. Und wenn man da so mittendrin ist, als mitwirkende Schwester in allererster Linie da mit zu tun hat, was denkt man da überhaupt viel nach?
Ich würde nicht sagen, dass man da besonders viel nachdenkt. Man funktioniert halt einfach. Das ist, also, ja, man funktioniert halt einfach in dem, was man da gerade tut.
Und wenn man die Intensivstation dann verlässt und dann sieht, da draußen diskutieren auch alle und da ist auch alles nicht normal, fängt man dann an nachzudenken?
Also ich muss sagen, von dem Ganzen, was draußen war, diese Diskussionen oder die Medien, habe ich mich komplett von abgeschottet. Also ich habe keine Nachrichten angeschaut, ich habe keine Nachrichten angehört, also nichts im Radio. Das Einzige, was ich gemacht habe, manchmal am Handy, da werden dann ja immer so ein paar Nachrichten angezeigt. Da habe ich mal kurz drüber geschaut, möchte ich davon irgendwas lesen oder nicht. Aber sonst habe ich mich von dem Kompletten distanziert, weil das mir einfach auch irgendwo zu viel war.
Also deine Art, damit umzugehen, war eher zu sagen, ich lasse mich mal damit in Ruhe, ich konzentriere mich jetzt auf meine Arbeit.
Genau. Also ich dachte mir einfach, ich bin in meiner Arbeit schon genug damit konfrontiert, dass ich das nicht auch noch in meinem Privatleben irgendwie da auch die ganze Zeit haben möchte.
Kann man sich dann entspannen, wenn man so einen Job macht? Hast du dann irgendwo einen Ausgleich gefunden? Weil ich denke, das nimmt einen ja schon relativ ein, wenn man in so einer besonderen Situation dann da auch noch ganz vorne mitarbeiten muss.
Also mein Ausgleich war spazieren gehen durch den Wald. Im April ist ja Gott sei Dank das Wetter auch richtig schön geworden. Und da konnte ich das immer schön nach dem Dienst, nach dem Frühdienst oder auch nach dem Nachtdienst ausnutzen, dass ich dann erstmal eine große Runde durch den Wald spazieren gegangen bin, um da wieder so ein bisschen runterzukommen.
Jetzt hast du dich ja mehr oder weniger freiwillig gemeldet beziehungsweise wurdest gefragt und hast nicht abgelehnt. Was haben denn deine Kollegen und Kollegen so dazu gesagt? Also wie haben die reagiert, dass du da hingehst?
Also meine Kollegen, von zwei Stück habe ich erfahren, dass die sich selber auch bereit erklärt haben. Vom Rest war es so ein bisschen gemischt, durch das, dass ich keine Intensiverfahrung habe, war das so ein bisschen gemischte Stimmung, weil die Kollegen sich dann gewundert haben, warum es jetzt ausgerechnet ich bin. Also das war eher so ein bisschen schwierig für mich.
Wollten sie selber hin oder hatten sie das Gefühl, du hast nicht genug Erfahrung?
Ich glaube, selber wollten sie auch nicht hin, aber ich glaube eher, das war dieses Ding, dass ich nicht genug Erfahrung habe und dass wir andere Kollegen haben, die diese Intensiverfahrung haben. Und deshalb.
Und wie hat deine Familie reagiert?
Meine Familie hat eigentlich relativ positiv reagiert. Also die standen sofort hinter mir und haben gesagt, dass sie das gut finden, was ich da mache und dass ich da die Intensivstation unterstütze und so an der Front sozusagen mitarbeite.
Jetzt hat ja diese ganz große Welle, mit der man gerechnet hatte, die hat dann nicht stattgefunden. Wie hat man dann bei euch im Krankenhaus da reagiert, als man gemerkt hat, jetzt wird es langsam weniger? Warst du da auch noch auf der Intensivstation oder warst du dann schon wieder weg?
Ich war da noch auf der Intensivstation, aber bin da dann wieder in die Anästhesie zurückgewechselt zu dem Zeitpunkt. Bei uns im Klinikum hat man dann angefangen, das OP-Programm wieder ein bisschen hochzufahren, dass das einfach wieder läuft, ein bisschen mehr Normalität im Klinikum eintritt und durch das weniger Neuerkrankten kamen und auch bei uns auf die Intensivstation eine ganz lange Zeit keine neuen Patienten dazu kamen, hat man gesagt, man kann das OP-Programm wieder hochfahren, stückchenweise und genau so dann wieder weitermachen.
Jetzt wird ja gerade wieder gelockert, also Geschäfte sind wieder offen, nächste Woche die Bars wieder und wenn man so draußen an den Ausflugspunkten unterwegs ist oder auch in der Stadt, dann hat man ja doch das Gefühl, dass eigentlich alles wieder ganz normal ist. Wenn man jetzt auf so einer Station gearbeitet hat und dann auch selbst diese ganz schlimmen Verläufe gesehen hat, wie steht man dann so den Lockerungen und den Diskussionen auch jetzt gegenüber?
Ich stehe dem Ganzen gemischt gegenüber. Also einerseits freue ich mich über die Lockerungen, dass man einfach auch wieder sich mit seinem sozialen Umfeld treffen kann. Andererseits denke ich mir, wenn ich in der Bahn hocke und ich muss jetzt gerade einen Mundschutz tragen und da steigen dann Leute ein, die keinen Mundschutz tragen, dann fühle ich mich halt irgendwie auch verarscht in dem, was ich da tue.
Und sprichst du die dann an, oder?
Nee, in der Bahn waren das jetzt eher so eine Zielgruppe, die ich nicht ansprechen würde. Das waren eher so die Jugendlichen, wo man weiß, okay, da kriegt man gleich irgendwie irgendwelche Wörter gegen den Kopf geworfen. Da habe ich nichts dazu gesagt. Bei uns im Klinikum, wenn ich da Patienten gesehen habe, die ihren Mundschutz nicht anständig getragen haben oder auch Vertreter, denen habe ich das schon gesagt.
Stichwort soziales Umfeld. Wie war das, als du dann wirklich auf der Intensivstation gearbeitet hast? Da gab es ja noch Kontaktsperre. Hattest du dann so ein bisschen die Möglichkeit, irgendwie soziale Kontakte zu pflegen? Wie hast du das in der Zeit gemacht?
Also mein großer sozialer Kontakt war mein Freund, mit dem ich zusammen wohne. Das war für mich so ein Vorteil, dass ich wenigstens jemand bei mir zu Hause habe. Mit Freunden haben wir dann teilweise auch eben Videotelefonie gemacht und da auch Trinkabende so ein bisschen gemacht, so die typische Runde, wie wir sonst eigentlich auch immer wieder mal Wochenends machen. Und ansonsten habe ich mich eigentlich von allem sonst distanziert.
Kannst du denn der Zeit, auch wenn sie jetzt sicherlich schwierig war und da viel gearbeitet hast und auch in der ersten Linie warst, trotzdem irgendwas Positives auch abgewinnen für dich persönlich?
Für mich persönlich ja. Also für mich war das eine große Weiterentwicklung, dieser Einsatz oder diese Zeit auf der Intensivstation. Auch um zu sehen, dass wenn es drauf ankommt, dass man wirklich mal zusammenhalten kann und zusammenarbeiten kann. Für die Gesellschaft draußen sehe ich es eher nicht so als was Positives, weil man jetzt halt wirklich sieht, wie sich das Volk so spaltet.
Was genau fällt dir da auf?
Naja, es gibt eben die einen, die der Meinung sind, dass es den Coronavirus gar nicht erst gibt, die dann auf dem Schlossplatz Wochenends stehen und für ihre Freiheit demonstrieren.
Was denkst du darüber?
Ich halte davon gar nicht viel, weil ich finde, das ist ein egoistisches Verhalten von den Leuten. Die gehen demonstrieren für ihre Freiheit. Und jetzt gehen wir mal dahin, dass es wirklich die Freiheit dann wieder gibt und die Infektionszahl steigt wieder an. Und wer hat dann keine Freiheit mehr und wer leidet darunter? Das sind dann wieder wir in den Krankenhäusern, in den Kliniken. Wir müssen das Ganze dann wieder ausbaden und wir gehen dann wieder am Limit.
Da gab es ja eine Zeit lang mal wahnsinnig viel Solidarität. Also ihr wurdet ja in den Krankenhäusern auch mit Schokohasen, Pizza und sonstigem Essen überflutet. Und dann gab es die Klatschrituale abends um 21 Uhr pünktlich auf den Balkonen und überall, also Solidaritätsbekundungen. Jetzt finde ich, 4 Wochen später hört man davon nicht mehr viel. Würdest du diesen Eindruck teilen? Geht es dir auch so? Und wie fandst du es damals?
Den Eindruck teile ich mit dir. Ich sehe das genauso. Wo ich noch diesen Zuspruch erfahre, ist bei mir im engeren Umfeld. So meine enge Freundinnen und auch meine Familie, die sind schon noch der Meinung, aber was man so in den Medien oder auch sonst so von den Menschen mitbekommt, stehen die dann nicht mehr wirklich hinter den Pflegekräften. Und anfangs war das schon schön zu sehen, dass die Menschen die Arbeit zu schätzen wissen und für einen applaudieren gehen. Natürlich gab es ja auch diese Diskussion vom Applaus kann ich mir nichts kaufen, aber alleine diese Anerkennung von den Menschen zu sehen, fand ich schon schön.
Das was, was dir vorher eher gefehlt hat?
Naja, also ich hätte jetzt vorher nicht von den Menschen erwartet, dass die jeden Abend auf den Balkon gehen und für mich klatschen, aber dass die Leute einfach ein bisschen mehr sensibilisiert werden für diesen Beruf und für das, was wir leisten und was für eine Verantwortung wir tragen.
Hast du denn das Gefühl, dass wir aus der Corona-Krise dahingehend jetzt ein bisschen was gelernt haben, auch als Gesellschaft?
Nee, glaube ich leider nicht. Gerade was das Thema jetzt Lockerungen betrifft, wie da die Menschen damit umgehen, eben mit Demonstrationen und dem Ganzen und dass auch jetzt keiner mehr für uns irgendwie dasteht und sagt, hey, die arbeiten immer noch teilweise am Limit und sind immer noch nicht dementsprechend bezahlt.
Das eine ist ja die gesellschaftliche Anerkennung, das andere ist eine politisch-gesellschaftliche Anerkennung, die vielleicht auch von so einer Krankenhausverwaltung mal ausgeht. Wie hast du da den Eindruck, wird sich an euren Arbeitsbedingungen, die ja zweifelsohne schwierig waren, das wurde ja auch im Vorfeld immer wieder thematisiert, Pflege war ein großes Thema, auch schon letztes Jahr vor der Corona-Krise. Meinst du, dass sich da ein Umdenken jetzt doch vielleicht durch die Corona-Krise einstellen wird?
Wenn die Politiker es nicht schaffen, diesen Beruf attraktiver zu machen, werden uns ganz viele Pflegekräfte davonrennen, wenn die Corona-Krise überstanden ist. Und dann haben wir noch einen größeren Personalmangel.
Und würdest du es wieder tun?
Ich würde es wieder tun, auf jeden Fall.
Wieder freiwillig dorthin gehen und da arbeiten?
Würde ich wieder machen.
Jenny, toll, dass du da warst, dass du gekommen bist und Zeugnis darüber abgelegt hast, wie das war für dich, in dieser Zeit mit dabei zu sein. Und ich wünsche dir, dass das zumindest in Teilen auch in die Realität übergeht, dass man dir zuhört und hoffe, dass du nicht wieder freiwillig auf die Intensivstation gehen musst, weil wir keine zweite Welle kriegen.
Das wäre schön.
Jenny, vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Es hat mich sehr gefreut.
Mich auch.
Bis bald.
Bis bald.
Das war Jenny, Anästhesie-Schwester. Sie hat auf einer Covid-19-Intensivstation gearbeitet. In der nächsten Folge hören wir dann den Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin am Klinikum Esslingen, Privatdozent Dr. Alexander Koch. Und er wird uns auch nochmal aus einer ganz anderen Sichtweise über seine Zeit auf der Intensivstation während der Corona-Krise berichten.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.